Samanta chakavale soatraga chanto devata sadhammang munira sa sonanto sagamokkhadam dhamma savanakalo ayang badanta dhamma savanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Rahula, über die Achtsamkeit auf den Atem so, dass sie von großer Frucht und Nutzen ist. Ja, das ist ja nach wie vor unsere Hauptübung, dürfen wir nicht ganz vergessen. Und gleichzeitig gibt der Buddha dem Rahula da ja einige ganz, ganz wichtige und wertvolle Übungsanweisungen, die scheinbar optimal geeignet sind, sodass dann die Übung der Atemachtsamkeit auch funktionieren kann. Die Atemachtsamkeit ist eher eine Übung, wo der Geist gesammelt wird. Die Brahma-Viharas entfalten ist etwas, wo der Geist entspannt wird, wo er ganz weit wird. Und ich denke, beide Elemente sind ganz, ganz wichtig. Ich sage manchmal, verwende manchmal gern dieses Wort für das rechte Bemühen, entspannte Disziplin. Da gab der Buddha ganz ein schönes Gleichnis. Als einer der neu hinzugekommenen Mönche so am Verzweifeln war und bei der Gehmeditation auf und ab gegangen ist und irgendwie nicht richtig in eine Konzentration gekommen ist und also mit zusammengebissenen Zähnen praktiziert hat und trotzdem, dass er da auf und ab gegangen ist, sodass schon seine Füße blutig geworden sind, ist er nirgendwo hingekommen. Und er hat dann, eigentlich war kurz davor, den Orden wieder zu verlassen und irgendwie hat der Buddha das zu Ohren bekommen und hat sich den jungen Mönch da dann kommen lassen und hat ihm dann eine Anweisung gegeben, die für uns, denke ich, auch ganz, ganz wichtig ist. Er hat den jungen Mönch gefragt, ob er eine Lira, glaube ich, oder indisches Instrument oder Sita, ein indisches Saiteninstrument, ob er dieses Instrument kennt. Und dann sagt er, natürlich kennt er das. Und dann fragt er ihn, wenn diese Saiten ganz stark angespannt sind, wie hört sich das an? Ja, das kann man nicht anhören. Und wenn die Saiten ganz, ganz locker gespannt sind, wie hört sich das an? Ja, das kann man nicht anhören. Vielleicht wie mit der Geige. Weiß die Angelika wahrscheinlich am allerbesten. Wenn man die Saiten ganz, ganz stark anzieht, wahrscheinlich furchtbare Töne, die da rauskommen. Also vermutet man, wenn dann die Saiten, was man ja wahrscheinlich auch immer wieder macht, so ganz locker macht, dass die auch immer ein bisschen entspannen dürfen, die Saiten, dann kann man es natürlich auch nicht anhören. Und dann sagt er, wie müssen die Saiten gespannt sein? Ja, die müssen genau richtig gespannt sein. Und genauso ist es mit unserer Anstrengung. Das muss genau richtig dosiert sein. Wir müssen da, gerade bei dem rechten Bemühen, müssen wir immer wieder schauen, dass wir da in eine gute Mitte kommen. Da ist vor allem auch der mittlere Pfad ganz, ganz wichtig, dass wir den da beschreiten. Entspannte Disziplin. Diese Brahma-Viharas, denke ich, natürlich auf der einen Seite sind sie dafür da, unser Herz ganz weit zu machen, ganz zugänglich zu machen, unser Herz zu entfalten, diese heile Kraft auch zu üben. nachdem wir ja auch vorher ja, diese Übung hatten, unsere Identifikationen, all das, was uns eng macht, all das, was uns beschwert, loszulassen. Und dann eben, was kommt dann? Wir können ja nicht nur loslassen, sondern muss ja auch irgendwas kommen. Und da gibt der Buddha eben diese Anweisung, Brahma-Viharas zu entfalten. Und ja, da hat man jetzt schon zwei von den Brahma-Viharas. Wir hatten schon über die Liebe gesprochen. Wir haben über das Mitgefühl gesprochen gestern. Und heute kommt es die Mitfreude. Und mit Freude hat man manchmal so das Gefühl, ja, das ist natürlich viel, viel, viel attraktiver wie das Mitgefühl. Und gleichzeitig habe ich manchmal so das Gefühl, dass das gar nicht so einfach ist, die Mitfreude, vor allem die Mitfreude auch zu entfalten. Manchmal hat man so das Gefühl, das Mitgefühl, ja, dass das fast ein bisschen natürlicher auch in unserem Leben auch auftaucht. Also ihr kennt bestimmt auch die Momente, wo man irgendwie, ob es im Fernsehen ist oder ob es in tatsächlichen Leben ist, wo man von einem Leiden so tief berührt wird, wo man dann, wo man fast zu den Tränen gerührt ist, weil man da so eine Verbundenheit spürt, so einen tiefen Schmerz spürt. Und das passiert uns ja immer, immer wieder. Ja? So dieses, ich nenne es immer ganz gern, natürliches Mitgefühl. Ja? Wo in der christlichen Tradition wird das mit Barmherzigkeit bezeichnet, wo es unser Herz erbarmt. Das hat mich erbarmt, sagt man in Bayern, das hat mich richtig erbarmt. Ja. Vielleicht ein Ausdruck, der ein bisschen zugänglicher ist für diejenigen, die mit den christlichen Begriffen ein bisschen Schwierigkeiten hat. Warmherzigkeit ist ein schöner Begriff, vielleicht auch dieses warme Herz, das da immer wieder auch berührt wird oder zur Entfaltung kommt, über einen Schmerz. Ja, gestern hat man diese Übung auch gemacht im Wald mit den Fichten. Und gleichzeitig war es interessant, da auch zu erleben, wie da nicht nur Mitgefühl da war. Bei einigen war Mitgefühl sehr, sehr vordergründig, aber bei anderen war ein anderes Gefühl da. Vielleicht auch so ein Gefühl der Freude, der Weite, vielleicht sogar Mitfreude. Und es ist schon ganz interessant, dass oft das sehr, sehr eng beieinander ist. Und manchmal ist es nur, wohin richten wir unseren Blick? Richten wir jetzt unseren Blick tatsächlich auf die Fichten, die da so eng stehen müssen und die da ja unter dem, wie die Menschen ja sie behandeln, eigentlich leiden müssen? Das ist ja nicht, dass die Fichten irgendwie da böswillig sich da so eng platziert haben, sondern die ja, sind ja dem irgendwie ausgeliefert, wie ja, wie die Menschen, was die Menschen unter Nutzwald oder Wald oder ja, was die Menschen darunter verstehen, eben ähnlich wie jetzt Nutztierhaltung. Und gleichzeitig war ja auch, trotzdem war ja auch so am Boden das Moos, ja, Vögel waren zu hören und viele, das Lichtspiel war zu sehen. Also viele Dinge auch, die du hast auch das Herz auf eine sehr, sehr positive Weise berührt haben. Und vielleicht ein ganz starkes Beispiel, das ich gerne auch mit euch teilen möchte, war für uns letztes Jahr. Ich hatte ja schon davon berichtet, von dem Hambacher Forst, wo wir eben diese Praxis des Bezeugens und Mitgefühl entfalten, auch ja, im Zentrum unserer Übung auch hatten. Und da waren wir ja unter anderem auch in diesem Dorf. Und interessant, der Name auch von dem Dorf. Das Dorf heißt Mahnheim. Mahn mit H, Mahnheim. Also Mahnen, Mahnheim. Ja, also interessant, dass ja, da dieses Dorf diesen Namen hat. Ja. Und wir hatten auch eine Zeit in dem Dorf verbracht. Und es war schon ein sehr besonderer Ort, sehr skurriler Ort eigentlich. Wo, man muss sich das vorstellen, ein paar Häuser waren noch gestanden, aber ein Großteil der Häuser war eben schon weg. Und die Straßen gab es natürlich noch, die Teerstraßen, die dann so ins Niemandsland geführt haben, teilweise eben auch vielleicht noch so eine verlassene Bushaltestelle oder irgendeine Straßenlaterne war da gestanden. Also so wie in einem ganz eigenartigen Science-Fiction-Film vielleicht, wo gerade eine große Zerstörung stattgefunden hat und so, das ist dann so das, was so übrig bleibt. Ja, und dann, was eigentlich am eigenartigsten war, das war die Kirche. Die Kirche war eben auch noch gestanden. Was auch interessant war, in den Häusern hat dann, in einem Haus hat noch jemand gelebt, einer, der ganz einfach seinen Protest zum Ausdruck bringen wollte und gesagt hat, er bleibt da bis zum Schluss, bis er sozusagen mit der Polizei weggetragen wird. Also auch, wo man auch denkt, allen Respekt, also so was auch zu machen, also das auch durchzuhalten und dann alleine übrig zu bleiben, muss man sich auch mal so vorstellen. Am Anfang sind es vielleicht viele Familien, die sagen, nö, wir verlassen unsere Häuser nicht. Und dann löst sich das so nach und nach auf und irgendwann bleibt man alleine zu übrig und ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch sehr alleine. Und ja, und die anderen sind alle schon irgendwo und möchten vielleicht auch gar nicht mehr zurückschauen, möchten dann auch vielleicht auch gar nicht mehr in den Kontakt gehen und lassen den vielleicht auch alleine, weil sie ganz einfach auch da nicht dran erinnert werden möchten oder vielleicht auch ein bisschen Schamgefühl da ist. Ja, ich habe das verlassen, einer hält noch die Stellung. Also das war auch so ganz was Besonderes an dem Ort. Aber eben auch die Kirche. Die Kirche war von einem Bauzaun umgeben, weitläufig von einem Bauzaun umgeben. Und dann war in der Kirche waren die ganzen Fenster schon heraus, waren so verbrettert, die Fenster. Auch der Eingang war verbrettert und dann war irgendwo ein Schild, betreten verboten, Besitz von RWE war auch. Und ja, also dieser Anblick, das war schon auch so ein Symbol, ja, ist denn jetzt überhaupt nichts mehr heilig? Ist denn gar nichts mehr heilig? Also egal, wie man zur Kirche vielleicht steht, aber ist da gar nichts mehr heilig? Ja. Und da gibt es auch so einen Film, der heißt über das ganze Geschehen im Hambacher Forst, wo auch ja, dieses Waldbesetzen auch dokumentiert wird und wo junge Aktivisten ja da diese Baumdörfer da auch geschaffen haben und dann wird das auch geräumt und bei dem Räumen kommt dann einer verunglückt tödlich bei der Räumungsaktion. Natürlich wird dann gesagt, ja, wir mussten es räumen und interessant, was war der Grund, warum sie dieses Baumdorf räumen mussten? Ja, man kann es fast nicht aussprechen, der Brandschutz wurde nicht eingehalten. Also das war tatsächlich, also man muss sich das mal bewusst machen, der Brandschutz wurde nicht eingehalten. Es wurde als offizielle Begründung verwendet, dass dieses Dorf, dieses Baumdorf da geräumt werden sollte. Und dann eben, weil einer das dokumentieren wollte, ein junger Filmemacher hat das dokumentiert und irgendwie bei dieser Räumungsaktion ist er abgestürzt und ums Leben gekommen. Und dann hat sich was verändert, sodass dann ein Stillstand da war und diese Räumung auch unterbrochen wurde und dann zeitlang auch ausgesetzt wurde und sodass der Wald, der da war, noch bestehen bleiben durfte. Gleichzeitig haben es natürlich auch, man sieht, Aktivisten haben den Platz verlassen und man kann, wenn man in den Wald geht, kann man noch diese Baumhäuser noch sehen und ja, also wo ich da reinkommen bin, also ich auch jetzt, wenn ich wieder drüber spreche, also ich habe da richtig weinen müssen. Ich habe mir gedacht, boah, diese jungen Leute, da war so auch so eine positive Energie da. So, wir wollen das bewahren, dass das nicht weitergeht, wir wollen das beschützen. Auch so eine ganz tiefe Botschaft, also wo ich auch so eine tiefe Verbundenheit mit diesen jungen Leuten auch gespürt habe und gleichzeitig dass das nicht aufzuhalten ist. Ja, in der Kirche auch, da gibt es einen Film über das Ganze, der Film heißt Die rote Linie. Ich glaube, das ist auch auf YouTube oder ich weiß nicht, wo man es...
Muss man bezahlen,
aber sehr empfehlenswert. Also Die rote Linie heißt der Film und da wird auch dokumentiert, wie auch ein anderes Dorf auch geräumt wird und wie dann auch die Kirche dann auch einstürzt, wo die auch gesprengt wird und die Kirche dann so in sich einstürzt, der Kirchturm auch in sich einstürzt, also auch schon auch Bilder, wo man ja, wo schon sehr, sehr tief gehen und sehr nahe gehen, wo auch ja, auf der einen Seite ein Mitgefühl da ist, aber man muss auch aufpassen, dass nicht auch eine starke Wut auch hochkommt, also so eine Wut ist ja manchmal so, man kann nichts machen und dann diese Ohnmacht, die damit verbunden ist. Also das war die eine Seite dieses Szenariums. Und die andere Seite war, also das war auch so was ganz was Besonderes, dass auf diesem Gelände, in diesem Dorf, ein Mohnfeld entstanden war. Mit verschiedenen Farben. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Also es waren 3, 4 verschiedene Mohnsorten, Mohnfarben. Und das war ein Anblick von einer Schönheit. Also man konnte es fast nicht glauben. Auf der einen Seite dieses Leid, diese Umsiedlung, dieses Entheiligen und. Und auf der anderen Seite die Natur, die eine Schönheit da wieder reingebracht hat. Also das waren schon auch Momente, wo man auch damit irgendwie zurechtkommen musste. Also das sind ja beide Gefühle dann ganz stark da gewesen. Also dieses Gefühl der Ohnmacht und ja, des Mitgefühls auch, und aber der tiefen Trauer auch und gleichzeitig auch diese Freude über, dass die Natur irgendwie ganz, ganz schnell zurückkommt, ja, und sich das wiederholt. Also ganz auch beeindruckend. Also so ist es ja vielleicht immer wieder auch in unserem Leben, dass auf der einen Seite auch immer wieder mit Gefühl auch angetriggert wird und hochkommt und wir das entfalten können, und auf der anderen Seite auch mit Freude auch immer wieder, auch da ist vielleicht manchmal sogar sehr, sehr nah zusammen auch ist. Ja, heute ist, denke ich, ein ganz toller Tag für mit Freude. Also hat es zufällig so gepasst, ich hatte es nicht geplant, dass das mit Ayakemas Geburtstag zusammenkommt. Und ja, ich finde es auch total schön, an so einem Tag natürlich auch an Ayakema auch zu denken. Und sie hat ja auch eine große Fähigkeit, auch ganz, ganz viel Freude zu haben. Sie war eine große Mystikerin, sie ist ganz, ganz tief in der Meditation reingegangen. Und gleichzeitig hat sie auch einen Geist gehabt, so einen, ich möchte fast sagen, manchmal so einen kindlichen, unschuldigen Geist, der sich an vielen, vielen Dingen total erfreuen konnte. Also vor allem, allen voran an Blumen auch erfreuen konnte. Und Rosen waren ihre Lieblingsblumen. Ja, und was manchmal so, also muss ich auch immer wieder dran denken, an unsere berühmte Geranientour. Also das war immer, wir hatten im Buddha-Haus, hat man alle Fenster waren Geranienkästen. Ja? Und dann im Frühjahr, sobald ein bisschen die Sonne rausgekommen ist und ja, und so ein bisschen warm geworden ist, und wo man dann, das kennt ja bestimmt auch alle, wo man dann so ein Gefühl kriegt, jetzt geht's los im Garten. Jetzt, und wo man aber genau weiß, ja, da kommen noch die Eisheiligen im Mai. Und dann, Ayakema, irgendwie mit der Eisheiligen, das wollte sie immer nicht so wahrhaben, oder das hat sie auch nicht so mitbekommen. Sie war ja dann viel in Amerika und Australien und ist in der Welt rumgereist, und das, was man hier eigentlich für uns klar ist, Eisheiligen kommen da Mitte Mai, da muss man aufpassen mit den Geranien, und das wollte sie dann oft nicht hören, und dann im März ist dann schon so ein bisschen losgegangen. Ja, und dann April wurde es dann schon, die Eier schon ein bisschen unruhig, aber was ist jetzt, wann geht es jetzt los? Sie hat dann auch schon mal Listen gemacht, und wie viel Geranien, wie viel Petunien und so weiter, und dass das alles auch so seine Ordnung auch hat. Und wir mussten dann immer, die Eisheiligen. Irgendwann war es dann aber auch so weit, und dann hat sie sich das auch nicht nehmen lassen, sie war dann immer dabei. Immer dabei, wenn wir ins Gartencenter gefahren sind und wirklich mit Anhänger dahin gefahren sind und dann das vollgeladen haben. Und sie war dann immer dabei, sogar im letzten Jahr, wo der Krebs schon so fortgeschritten war und eigentlich sie ja, schon ja, nicht mehr viel Luft bekommen hat und alle Schritte ihr auch schwer gefallen sind. Aber da zum Geranien einkaufen, das hat sie sich nicht nehmen lassen. Sie war dann, sie hat dann nicht tatkräftig mitgeholfen, aber sie war dann da gesessen und hat schon geschaut, was man dann für Geranien aussucht, und hat dann immer schon ein bisschen ein Auge drauf gehabt, dass eben da nicht die kleinsten ausgesucht werden, sondern möglichst welche, die schon ziemlich was hermachen. Ein anderes Thema war dann immer, dass wir ab und zu dann so eine Ausfahrt gemacht haben. Also gerade nach dem Meditationskurs war immer so ein bisschen Tradition, einmal, so durch die Gegend fahren. Also das hat sie auch geliebt. Einfach durch die Gegend fahren. Ich durfte immer Chauffeur sein und sie war daneben gesessen. und hinten drin vielleicht auch noch jemand von der Hausgemeinschaft. Und dann sind wir durch die Gegend gefahren und sie hat halt immer gerne auch die Häuser angeschaut, die Fenster angeschaut. Und dann, wenn dann irgendwo ein Haus war, wo die Geranien schon richtig gut waren, das war dann immer ziemlich schwierig. Weil dann war nicht nur mit Freude da, sondern dann war auch der nahe Feind oder der Feind von der Mitfreude oder von der Freude da, das war eben so ein bisschen der kleine Neid, würde ich sagen. Und wir haben dann immer ganz geschickt das irgendwie handhaben müssen, dass wir sie abgelenkt haben oder so, wenn wir so in der Ferne so die tollen Geranien entdeckt haben. Und das gibt ja manche Häuser und weiß nicht, wie manche das machen. Also das hängt da Meter runter und also das ist eine Blütenpracht, so ein Haus, das schaut unwahrscheinlich schön aus. Und das haben wir irgendwie, wir haben es schon auch immer ganz gut hinbracht, aber vielleicht, wir waren nicht, sagen wir nicht, in der Champions League, wir waren so ganz gut dabei. Ja, das sind so Anekdoten, die natürlich an so einem Tag wie heute auch so hochkommen und wo auch so viel Liebe auch drin ist, weil es ganz einfach auch die Ayakema auch da so eine menschliche Seite auch hatte. Oder was anderes, wo mir bei Mitfreude auch immer wieder hochkommt, das war, wenn wir Weihnachten gefeiert haben und der Ayakema hat Weihnachten geliebt. Also das war, ist ja das Fest des Schenkens, der Gebefreudigkeit und das ist ja eine der schönsten Quellen für, wenn wir Freude in unser Leben bringen wollen, eben die Gebefreudigkeit zu praktizieren. Und Weihnachten, ja, ist natürlich ein toller Anlass, auch die Gebefreudigkeit zu praktizieren. Und die Menschen haben das natürlich auch mitbekommen, dass auf der einen Seite Ayakema sehr, sehr großzügig war und sehr, sehr gern verschenkt hat, aber sie hat auch gern Geschenke bekommen. Ja. Und jetzt war es Weihnachten so, wir hatten auch immer einen Weihnachtsbaum, schön, war ganz wichtig. Ich hatte dann irgendwann auch mal ein Krippball gebaut, also das war so richtig. Sie wurde mit 14, 15 Jahren aus Nazi-Deutschland vertrieben und hat irgendwie diese Zeit, hat sie noch so in einer schönen Erinnerung gehabt und hat es ja dann den Rest sozusagen ihres Lebens dann nimmer gehabt, erst wo sie wieder zurückgekommen ist. Und ich habe das auch total gern gemacht und das. Ich hatte auch immer total gutes Verhältnis dazu, weil ich es eben auch ganz schön immer erlebt habe bei uns zu Hause mit dem Weihnachten. Und dann war das eben für mich auch total, also ja, schön, der Eier das eben ja auch eine Freude damit zu bereiten und eben alles, was dazugehört, eben auch zu bereiten. Ja, und dann kann ich mich auch erinnern, auch das letzte Weihnachten, wo schon der Krebs eben schon sehr, sehr fortgeschritten war und wo sie schon eben sehr große Beschwerden mit dem Atmen hatte. Und ja, und trotzdem hat sie sich das nicht nehmen lassen, viel, viel Zeit zu geben für das Geschenke auspacken. Wir haben dann zuerst halt erst einmal ein bisschen den Weihnachtsbaum genossen, dann haben wir natürlich auch immer gut gegessen, so wie es dazugehört, und dann ging es eben ans Geschenke auspacken. Und dann war es interessant, also da waren richtig viele Geschenke da. Also gerade das letzte Weihnachten, wo die Leute auch mitbekommen haben, dass es ihr nicht mehr so gut geht und ihr Freude machen wollten. Und also da waren richtig viele Geschenke da. Ja, und dann war es so, sie wollte das mitbekommen, dass man nicht alle zum Baum gehen und die Geschenke auspacken, sondern es wurde ein Geschenk nach dem anderen ausgepackt. Und es hat über 3 Stunden gedauert. Aber heute, wenn ich daran denke, denke ich immer, das hätte 100 Stunden dauern dürfen. Heute würde ich denken, Mensch, wenn ich sowas nochmal erleben dürfte. Gell? Also so einfach mit der Eier da zu sitzen und Geschenke auspacken. Was gibt es denn Schöneres? Und sie hat sich auch immer ganz neugierig quasi und hat sich immer gefreut, auch über jedes Geschenk, das da ausgepackt wurde. Also da war auch ganz, ganz viel Freude, wenn sie was bekommen hat, aber eben auch ganz, ganz viel Mitfreude auch da. Also sowas vielleicht auch für heutigen Tag. Und da gäbe es natürlich noch mehr zu erzählen. Es sind so ein paar Beispiele, wie wir Mitfreude auch entfalten können. Hier natürlich heute ganz was Besonderes. Ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen haben. Ja, ein Teil von den Küken ist ausgeschlüpft. Also das ist natürlich, ja, was will man sich an einem Mudita-Tag mehr wünschen, als dass man sowas mitbekommen darf. Und ja, und wir waren ja alle schon ein bisschen in Erwartung und gestern hat es schon angefangen und heute geht es so richtig weiter. Und ja, ich denke, heute ist der große Tag, wo wahrscheinlich viele Küken auch schlüpfen werden, wo viele Küken Geburtstag haben. Ja, Eierkämer. Ich mache mir den an Eiers Geburtstag, schlüpfen die aus den Eiern. Das kann man dann auch so hören, wie die tatsächlich an der Schale auch so noch ein bisschen so picken und wie schon ein paar ausgeschlüpft sind. Und ja, da seid ihr auch eingeladen, heute auch vielleicht immer wieder auch einmal da Zeit zu verbringen, aber nicht, dass alle hingehen, gell? Dass ihr ein bisschen schaut, so einer nach dem anderen, dass da nicht zu viel Störung auch ist. Auch eine Einladung für heute, ja, die haben jetzt heute nochmal das Gelände auch ein bisschen umgesteckt, auch toll. Und heute das erste Mal, dass die Hühner und Schafe so ein bisschen auf dem gleichen Gelände sind und so ein bisschen zusammenkommen dürfen. Auch was Tolles natürlich, so dass das vielleicht irgendwann die nächsten Tage sich ganz, ganz natürlich auch entfaltet. Und ja, und auch das mitzubekommen, wie die Tiere da auch hier leben. Und vielleicht, wenn ihr wollt, so vielleicht, ich glaube, da ist immer noch kein Strom drauf auf dem Zaun, oder? Es ist Strom drauf, weil ich die Info gekriegt habe, man kann da auch reingehen und...
Muss man halt vorher ausmachen.
Ja, vielleicht, dass man heute Nachmittag, habe ich mal gedacht, dass man um 3 Uhr, dass jeder für sich auch ein bisschen unterwegs sein kann und also Orte und Situationen der Mitfreude auch entdecken kann. Und da ist natürlich die Küken ist ein Ort und vielleicht auch einmal so zu den Schafen auch reingehen. Vielleicht, Tanja, dass du da ab 3 Uhr da ein bisschen rum bist und vielleicht den Strom ausschaltest und da auch drin bist und wer da reinkommen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen und dann vielleicht ein bisschen mal mit den Tieren zu meditieren. Also, ja, man muss jetzt nicht denken, dass man jetzt da immer Tutsi-Tutsi auch machen muss, ja, dass das jetzt so gefordert wird, sondern es ist ganz einfach auch mal schön, bei den Tieren zu sein und einfach da zu sein. Wenn einmal ein Schaf herkommt, wunderbar, wenn nicht, einfach da zu sein, in dieser Energie auch zu verweilen. Und da kommt schon auch viel Freude hoch und auch Mitfreude. Die haben hier eine ganz, ganz schöne Situation, auch die Hühner, also vorbildlich. Also das kann nicht viel besser sein. Ja, das sind so Möglichkeiten, wie wir Mitfreude entfalten können. Vielleicht habt ihr da auch so Erlebnisse, wo ihr das schon auch mal in eurem Leben stark empfunden habt. Bei mir kommen da auch immer wieder Erinnerungen hoch. Bei mir ist oft, interessanterweise, Mitfreude ist oft mit Sport verbunden. Ich habe früher selber gern Sport gemacht, aber ich habe immer gern auch Sport angeschaut. Ja. Und bin heute noch Fußballfan. Leider bei einer Mannschaft, wo die Mitfreude so ein bisschen im Hintergrund ist und das Mitgefühl mehr im Vordergrund ist. Im Münchner Verein, könnt ihr das vielleicht erahnen, es ist nicht Bayern München. Weil da ist vielleicht die Mitfreude mehr im Vordergrund oder die Freude mehr im Vordergrund. Es ist ein anderer Verein. Wo mal jemand geschrieben hat, um Anhänger von diesem Verein sein zu können, muss man hohe Kapazität für Ducker haben oder für Leiden haben. Vielleicht auch da, vielleicht sind dass das auch, was für einen Verein man sich aussucht, ist man mehr auf dem Mitgefühlsweg oder ist man mehr auf dem Mitfreudeweg, vielleicht auch, wäre auch mal interessante Untersuchung, die man da anstellen könnte. Ja, ein Erlebnis, das mir besonders in Erinnerung ist, das ist unsere Nachbarin vorne, von wenn man da vorgeht, die vorne gerade das, wo man sieht, die das ein neues Haus da auch gerade bauen. Und von dem Haus, die haben eben auch einen Sohn und eine Tochter. Und die Tochter war Juniorenweltmeisterin im Skilanglauf. Also schon richtig gut. Sie ist dann später auch in den Seniorenkader gekommen, aber da ist sie immer wieder dann auch krank gewesen und konnte sich da nicht durchsetzen. Aber sie war Juniorenweltmeisterin. Ja, und dann war natürlich auch das Hochberg, diese kleine Weiler war natürlich auch voller Freude, als sie zurückkam von der Weltmeisterschaft und wurde gefeiert dann auch. Und ich hatte dann irgendwann auch mal die Gelegenheit, mit ihr da drüber zu sprechen. Und ihr Vater war dann dabei gestanden und der hatte das tatsächlich mit seinem Handy hat er das aufgenommen. Ja. Also vor allem diesen letzten Abschnitt von ihrem Rennen. Und da, Alter, wenn ich heute noch dran denke, also da wird es schon wieder ganz anders. Also es geht mir dermaßen nahe, da kommen sofort wieder die Tränen hoch. Und die hat dann, wir haben dann das angeschaut und dann irgendwie im Endspurt hat die da so viel Power gehabt, dass sie dann richtig den anderen so weggezogen ist. Bei dem letzten Anstieg ist sie da weggezogen und die haben dann nicht mehr mithalten können. Und dann war eben sie dabei und hat das kommentiert und mir sind die Tränen gekommen. Der Vater war da gestanden, dem sind die Tränen gekommen. Also wir waren da eine Einheit, eine Mitfreude war da. Und auch heute, wenn ich wieder daran denke, also da ist so ein tiefes Verbundensein da. Also sowohl mit, ja, das ist eine total nette Familie, mit dem Vater und mit der Mutter auch, aber mit der Tochter auch, wo eben so ein Highlight ist. Das kennt ihr vielleicht auch so, wo man ein Gefühl der Verbundenheit erlebt, da wo diese Separierung, in der man ist, sich total auflöst und nur noch eins ist, ja, nur noch Verbundenheit erlebt wird. Und dadurch natürlich ein äußerst beglückendes Gefühl da ist. Ein Gefühl, ja, das man auch wieder natürlich im Herzbereich erleben kann. Aber so erlebe ich zumindest, dass bei mir durch den ganzen Körper geht. Mein Bruder hat das so in seiner Darstellung gesagt, im Herzbereich und in den Extremitäten auch ist es zu fühlen. Und bei mir ist aber beim Mitgefühl, im Gegensatz zur Liebe, die ist schon sehr zentriert hier auf den Herzbereich. Und bei Mitgefühl hatte ich ja gesagt, mehr so oben. Und bei Mitfreude habe ich immer das Gefühl, das durchschauert mich so den ganzen Körper. Ja, und das ist natürlich so ein Highlight, aber ich kann auch irgendwas mal im Fernsehen sehen und da freut sich jemand und das muss nicht unbedingt ein Deutscher sein, der jetzt da gewinnt, wobei auch da ist es schon interessant, wenn man dann so sieht, wenn Deutschland Fußball-Weltmeister wird, ist das natürlich was anderes, als wenn jetzt Argentinien Fußball-Weltmeister wird. Irgendwie kann man sich auch mitfreuen mit den Argentiniern und das manchmal gelingt es auch ganz gut. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, da ist so schon auch so ein Nationalbewusstsein da. Es war ja jetzt auch gerade, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Frauen-Fußball-Europameisterschaft. Und das war richtig gut. Also da, ich habe zwei, drei Spiele haben wir mitbekommen und das war also faszinierend, wie die gekämpft haben. Und man hat so das Gefühl gehabt und das war ein bisschen anders wie bei den Männern. Es war irgendwie ehrlicher, das Ganze. Auch der Torjubel, das war irgendwie ehrlicher. Bei den Männern hat man oft das Gefühl, das ist schon vorbereitet und einstudiert und richtige Choreografie dann da. Also da ist dieses Spontane, dieses Gefühl ist dann so gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern das ist dann so, diese choreografierte, einstudierte Jubel ist dann so. Also ja, habt ihr vielleicht auch schon einige mitbekommen, die dann, ja. Und das war bei den Frauen eben das Schöne, das war so richtig, richtig spontan und aus dem ganzen Herzen heraus. Das war so ehrlich und auch dieses, das war, wenn er faul war, dann war er faul und nicht, wie es bei den Männern manchmal ist, die dann auch so dieses Schauspielerische haben und so, wo man dann manchmal denkt, oh. Ja, also das war sowas, wo wieder viel Mitfreude da war und dann haben die im Halbfinale auch, war ein tolles Spiel und Finale haben es dann leider verloren, weil auch so die wichtigste Angreiferin verletzt war. Ja, da hat man dann mit Freude für die andere Mannschaft empfinden können, für die Engländerinnen, die ja, für die Engländer überhaupt. Die haben ja seit 1966, wo sie gegen Deutschland dieses ja, legendäre Spiel gewonnen haben, haben die ja nichts mehr gewonnen. Nichts. Das ist ja das Mutterland des Fußballs. Haben nichts mehr gewonnen. Also insofern konnte man es ihnen auch irgendwie vergönnen, konnte sich dann auch so ein bisschen mitfreuen. Mensch. Und die haben sich natürlich obermäßig gefreut. Also auch ein Grund, wo man Mitfreude haben kann. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr andere Quellen für Mitfreude. Ich habe mir so gedacht, warum schauen Leute so gern so Sendungen, so Quiz-Sendungen an, wo jemand dann, wenn er viel weiß, was gewinnen kann. Ich denke nicht, um zu sehen, wie viel weiß denn der, sondern wenn da jemand gewinnt, dass man sich dann, da fiebert man vielleicht mit und freut sich dann, wenn jemand dann so sich richtig freut, weil er viel gewonnen hat. Oder andere Sendungen, ja, die es da so gibt, wo man auch irgendwie was gewinnen kann oder wo man auch irgendwie gut rauskommen kann dabei. Also wo dann auch viele Emotionen mit im Spiel sind. Ja. Der ferne Feind von Freude, von Mitfreude, ist die Missgunst, der Neid, das denke ich ist klar. Der nahe Feind, viel, viel schwieriger. Der nahe Feind ist die Heuchelei. Ja, die Heuchelei, so zu tun, als ob. Mei, toll, toll, dass du dir da das neue Auto gekauft hast. Ja, toll. Und hintenrum denkt man, also so ganz groß ist die Mitfreude nicht. Musste das jetzt sein, vielleicht zu Erinnerer kommen, musste das jetzt sein, dass der schon wieder ein neues Auto hat, der Nachbar? Oder hier in der Gruppe, wo man vielleicht auch so was Mitfreude gut üben könnte und der Nachbar, die Nachbarin, ah, der sitzt so ruhig, also der oder die ist doch bestimmt schon in der dritten Vertiefung gelandet. Und dann einmal schauen, kommt da tatsächlich Freude hoch? Mensch, dem geht's gut, der sitzt so ruhig da. Also viel, viel Freude da haben. Oder ist da eher, Mensch, so würde ich auch gern sitzen. Aber wenn man dann in Kontakt kommen wird, oh, ist vielleicht auch so ein bisschen Heuchelei dann vielleicht da. Ja, vielleicht ist nicht so ein gutes Beispiel. Okay, lass uns wieder los. Aber ihr kennt es alle, denke ich, ganz gut. So, wo man irgendwie, okay, aber man kann sich nicht so total freuen, aber gleichzeitig merkt man, der andere freut sich und dann ja, tut man so, als ob. Vielleicht ist es auch besser, als wenn man sagt, hat das jetzt sein müssen, dass du dir das neue Auto kaufst oder so wieder das neue Handy oder was auch immer. Vielleicht ist es auch irgendwo okay, aber auch ehrlich zu sich sein. Was passiert denn mir? Ist da tatsächlich auch eine gewisse Freude damit verbunden? Ist da tatsächlich auch Mitfreude vielleicht auch möglich für mich? Vielleicht auch gerade, wenn man so das Gefühl hat, in meinem Leben ist so wenig Freude da. Da soll mehr Freude da sein. Und ich glaube, wir könnten alle mehr Freude vertragen im Leben. Wäre Mitfreude eine total schöne Quelle. Immer wieder zu schauen, wo kann ich mich mitfreuen? Und da gibt es ja viele Möglichkeiten auch im Alltag. Oder wo kann ich überhaupt Freude empfinden? Und da gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten im Alltag. Ja, und was mir noch so hochgekommen ist, was vielleicht auch noch ein naher Feind oder ferner Feind oder großer Feind auch sein kann, ist die Angst. Interessanterweise. Diese Angst, so, die wir alle vielleicht auch kennen. Wenn ich mich zu viel freue, dann muss ich es vielleicht dann auch wieder ausbaden irgendwie. Freu dich nicht zu früh. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Also diese Sätze. Wo das schon, ja, ich werde jetzt ein bisschen vorsichtiger erst einmal sein mit der Freude, also nicht ganz da reingehen, man weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder je mehr ich mich freue, desto, ja, je mehr ich da auf Wolke 7 komme, desto tiefer kann ich stürzen. Vielleicht auch sowas. Oder jedes Mal, wenn so eine selbsterfüllende Prophezeiung, jedes Mal, wenn richtige Freude in meinem Leben ist, dann kommt das dicke Ende nach. Ja, also so. Und dann kann es manchmal auch sein, muss nicht so sein, aber es kann manchmal sein. Wir haben ein total schönes Erlebnis gehabt und dann am gleichen Tag oder ein paar Tage später auf einmal ist auch ein schwieriges Erlebnis da. Manchmal auch in der Meditation. Wir hatten eine tolle Meditation. Nächste Meditation, wir haben richtig verstanden, richtig selber erlebt, ich brauche ja nur loslassen. Ich brauche ja nur loslassen. Es ist doch ganz einfach, ich brauche ja nur loslassen. Und dann geht doch alles wie von selbst. Ja. Nächste Meditation. Wir erinnern uns, ich brauche ja nur loslassen. Wir setzen uns hin und es geht irgendwie nicht. Ja. Ja, was ist denn los? Ich brauche doch nur loslassen. Gerade war es doch nur total deutlich. War doch überhaupt kein Problem. Ich brauche doch nur loslassen. Und irgendwie, ganz im Gegenteil, es geht nicht mit dem Loslassen, sondern irgendwie unangenehme, verdichtete, schwierige Emotionen kommen hoch. Auch nicht so selten, interessanterweise. Ich sage dann immer, es kann sein, wenn wir intensiv meditieren und tief reinkommen, dass dann auch karmisch vielleicht auch ein bisschen Beschleunigung auch stattfindet. Oder anders ausgedrückt, wo mehr Klarheit reinkommt, wo mehr Licht reinkommt, sieht man natürlich auch mehr. Also dass wir Dinge auf einmal wahrnehmen und ja, zur Erkenntnis kommen oder hochkommen, ins Bewusstsein kommen, die vorher vielleicht so ein bisschen im verdrängten Bereich auch noch geschlummert haben. Ja, im unsichtbaren Bereich so geschlummert haben und auf einmal kommt da Licht rein, Klarheit rein, die Brahma-Viharas, die sind ja etwas sehr Erhellendes. Ja. Es kommt was anderes hoch. Ja, vielleicht sind das so Dinge, die ihr auch kennt, die ihr auch immer wieder feststellen könnt, aber bitte ist kein Grund, dann nicht in die Freude zu gehen oder nicht wirklich da mal in dieses Erleben sich reinzubegeben und nicht alles, was an Freudigen in unserem Leben da ist, nicht auch auskosten zu dürfen. Also seid da ruhig auch etwas mutiger. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, wir erinnern uns, diese Brahma-Viharas sind sehr heilsame Emotionen, und die haben allerdings alle auch einen Preis. Augustinus, ein Kirchenlehrer, ich glaube 3. oder 4. Jahrhundert, tollen Ausspruch getätigt. Der Preis der Liebe ist das Ich. Das ist der Preis, den wir zu bezahlen haben, um wirklich Liebe erleben zu können. Das ist der Preis, den wir bezahlen müssen, um wirklich Mitgefühl zu erleben, um wirklich Mitfreude zu erleben. Ja. Wir können nicht in der Separierung bleiben und gleichzeitig mitfühlen. Geht nicht. Wir können nicht in der Separierung bleiben und gleichzeitig mit Freude empfinden. Geht nicht. Also entweder wir bleiben in der Separierung und dann bleiben wir eben in dieser Schwere, diesem schweren, anhaftenden Zustand gefangen. Oder wir sind einmal bereit, ich mache mal auf. Ich gehe mal das Risiko ein der Mitfreude. Ja, ich möchte noch eine ganz kurze Kontemplation vielleicht mit euch machen, um da nochmal auch reinzuspüren. Vielleicht ganz kurz die Beine ausstrecken, wer möchte.